Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der Hirte und die Weberin, so heißt ein Roman von Clara Blom, der Anfang der 50er Jahre in der DDR erschienen ist, dort aber laut beschwiegen wurde und der jetzt in der anderen Bibliothek des Aufbauverlags wieder zu entdecken ist, dank der Herausgeberin Julia Frank, die auch ein schönes Nachwort zu diesem Text geschrieben hat. Zurzeit ist sie in Amsterdam und dort erreiche ich sie. Hallo Julia Frank, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch.
Sie schreiben ja in Ihrem Essay oder Nachwort, dass Clara Blum die große Unbekannte und Außenseiterin der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts war. Sie ist in Tschernowitz geboren, also im alten Österreich-Ungarn. Sie ist dann in China gestorben. Dazwischen liegt ein unglaublich bewegtes Leben, das sich gar nicht so leicht zusammenfassen lässt. Was war das für eine Frau, diese Clara Blum oder Su Bailan, wie sie sich später nannte?
Sie war eine ungeheuer moderne Frau in vielerlei Hinsicht. Zunächst, sie ist als Jüdin geboren in einer traditionelle jüdische Familie und war Tochter einer sehr emanzipierten Mutter, die als junge Witwe einem sehr viel älteren Mann verheiratet wurde und von dem vor ihm geflohen ihre Tochter allein in Wien aufgezogen hat, wobei diese Mutter auch psychisch äußerst labil war, viele Zeit in Kliniken verbrachte, in der Psychiatrie. Und Clara Blum ist in Wien eine eigensinnige, kluge Zionistin zunächst, dann Sozialistin, Feministin geworden und hat von Jugend an im Grunde immer bestimmten Ideologien folgend ihr Glück woanders gesucht. Also eine Idealistin im besten Sinne und eckte damit natürlich überall an. Das heißt, ihr politischer Pathos, den sie auch in der Literatur mitunter sehr zum Klingen bringt, hat sie überall anecken lassen. Sie ist, hat die längste Zeit, muss man sagen, in Moskau, die den Nationalsozialismus überlebt, aber dort das Migrantenmilieu als sehr unangenehm, sehr ausgrenzend und isolierend erfahren. Also sie war eine Einzelgängerin, die kaum Freunde hatte und die sich dann in Moskau im wirklichen Leben, wie dann auch im Roman, ihre Heldin, Hanna Bilke heißt sie im Roman, in einen Chinesen verliebt, in einen chinesischen Kommunisten, mit dem sie manches gemeinsam hatte, der aber in vielem ihr exotisches alter Ego gegenüber war.
Und diese Begegnung, diese Liebe, die ja gar keine Erfüllung im herkömmlichen Sinn gefunden hat, die hat ja dann eigentlich alles Weitere geprägt, nicht?
Ja, sie hat ihren gesamten politischen wie auch sonstigen Lebensweg sehr geprägt. Also ähnlich wie auch ihr chinesischer Geliebter, der in Wirklichkeit Su Jiangcheng hieß, ein Theatermacher und Journalist war und Kommunist, wie gesagt. Ähnlich wie er hat auch sie ja viele Sprachen gesprochen, von klein auf. Und die beiden konnten sich auf Russisch, auf Englisch, selbst auf Französisch ein bisschen unterhalten. Und diese Liebe währte nur 12 Wochen lang. Von diesen 12 Wochen ausgehend, er verschwand dann spurlos und wie sie nie in ihrem Leben erfahren sollte, ist er den stalinistischen Säuberungen, dem weißen Terror zum Opfer gefallen. Aber aus der zutiefst entbrannten Liebe heraus suchte sie ihn ein Leben lang und ist nach dem Krieg 1945, sobald sie Moskau verlassen konnte, über Umwege, über Lager, also Lager für Displaced Persons, dann in Prag, über Paris, schließlich nach China gelangt, um ihn dort zu suchen und fand ihn nie. Im Roman wird sie ihn finden in einer etwas magisch wirkenden, ja, magisch realistisch wirkenden sozialistischen Traumsequenz wird sie ihm für eine Nacht wieder begegnen. Und das hat es in sich. Also diese Wiederbegegnung wird in romantischer und politischer Hinsicht ihrem, ja, ihrem Lebensthema gerecht und folgt diesem politischen Furor bis in die letzte Sekunde hinein, kann man sagen.
Das hat ja was Beschwörendes, dieser Roman. Sie vergegenwärtigt sich ja offenbar das, was eben nicht möglich war im Leben. Und dann hat dieser Roman ja aber auch eine ziemlich traurige Editionsgeschichte. Erst sollte er gar nicht erscheinen, da Anfang der 50er Jahre, weil die Zensur in der DDR das nicht wollte. Dann ist er doch erschienen, aber keiner hat darüber berichtet und er ist dann ja offenbar in Vergessenheit geraten. Wie sind Sie denn auf Clara Blum und diesen Roman gestoßen?
Ich bin vor einigen Jahren dank der wunderbaren Weltgeschichte von Sandra Richter, der Direktorin von des Marbacher Literaturarchivs, auf sie zum ersten Mal aufmerksam geworden. In ihrer Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur hat Clara Blum ein kleines, kurzes Kapitel und von dort ausgehend fing ich an, mich für diese Dichterin, Schriftstellerin zu interessieren und auch für das Motiv der Ignoranz in der deutschsprachigen Kultur- und Literaturgeschichte, das natürlich insbesondere Frauen betraf. Und diese Ignoranz führte zu einer Ausgrenzung und einer Auslöschung im Grunde dieser Stimme, die eine sehr starke in ihrer Lebenszeit gewesen ist. Also sie hat damals in Moskau, hat sie so viel sie nur konnte, Gedichte in internationalen Zeitschriften übersetzt. Sie hat immer auf Deutsch geschrieben, muss man sagen. Ihre Muttersprache war ja Deutsch und Jiddisch. Und sie wollte natürlich nach dem Krieg nicht in der Bundesrepublik veröffentlichen, weil die Bundesrepublik in ihren Augen mit den Amerikanern und den Engländern als alliierte Besatzer ein gleichbedeutend war mit den sogenannten Compradoren-Kapitalisten, die sie zutiefst ablehnte aus ihrer sozialistisch-kommunistisch-chinesischen Warte heraus. Und insofern musste es ein Verlag in der DDR sein. Sie fand ihn in Karl Dietz, dem Greifen Verlag. Aber dort wurde der Roman vom Verleger zwar erst entdeckt und über alles geliebt und wurde in hoher Stückzahl gedruckt, dann aber 3 Tage vor Erscheinen, noch während der Auslieferung, wurde er von dem Kulturministerium der DDR verboten. Warum? Dem gehe ich in meinem Essay nach. Und das ist eine sehr spannende auch Rekonstruktion der vielen, der zahlreichen, unerhörten Gründe, warum Literatur je und insbesondere dann dort in der DDR verboten werden konnte.
Ja, das fand ich auch unglaublich spannend, wie überhaupt ja die ganzen, sagen wir mal, rundum Aspekte, die Geschichte dieser Autorin, die Editionsgeschichte wahnsinnig spannend ist. Während der Text, finde ich, der ist ja jetzt nicht gerade geschmeidig zu lesen, sondern eher ein bisschen sperrig. Warum, denken Sie, lohnt sich das trotzdem, das heute wieder zu lesen?
Ja, ich finde, zum einen lohnt es sich, weil man tatsächlich ein Zeugnis dieser Zeit erhält, wie man es sonst nirgendwo in dieser komprimierten Form entdecken kann. Und Zeugnis der Zeit meine ich nicht nur im politischen Sinn, sondern zum Beispiel auch, was ihren Humor betrifft. Sie ist eine sehr humorvolle Autorin, aber wir verstehen heute diesen Humor kaum, weil er voller Anspielungen entsteht, Anspielung an Literatur, Anspielung an die Bibel, Anspielung an ihre eigene Kultur als Jüdin. Also sie macht auch Witze über ihren jüdischen Hintergrund gegenüber dem chinesischen Geliebten, der sie insbesondere für ihre Offenheit verehrt. Aber sie ist offen im Wort, nur nicht körperlich, wie sie meint. Da fehlt ihr die Chuppa. Und das jüdische Trauungsritual, sie ist eine Jungfrau und sie ist, vermute ich, sogar als Jungfrau gestorben.
Und sie ist ja auch, das fand ich auch ganz interessant, dass Sie im Nachwort schreiben, sie erstarrte in der zweiten Lebenshälfte zunehmend in der Haltung, die sie einmal eingenommen hat. Sie ist auch irgendwie eine tragische Figur doch, oder?
Ja, sie ist eine sehr tragische Figur, finde ich. Zumal, wenn man sich etwas mit den Staatssicherheitsthemen auch östlicher Diktaturen auskennt, man in den zahlreichen Zeugnissen, zum Beispiel wenn Menschen aus dem westlichen Ausland, aus Israel oder aus Österreich, sie besuchen wollten, Menschen, die sie früher kannte, Freunde aus ihrer Jugendzeit, und man erfährt, dass sie immer nur in Begleitung eines chinesischen Mitarbeiters, Studenten oder sonstigen Kulturbeauftragten überhaupt zu treffen war, ahnt man, dass sie streng bewacht wurde und dass auch viele ihrer schriftlichen Zeugnisse von dieser Zensur wussten, von dieser Zensur, die auch im Schriftverkehr, in Briefen, in Tagebüchern bis hin zum Testament vielleicht diese schriftlichen Zeugnisse kontrollierten, überwachten. Und diese Form der Bewachung hat sie natürlich auch zusätzlich noch in ihrem Kommunismus ganz eigenartig starr wirken lassen. Sie hat zuletzt in den letzten Lebensjahren die Gedichte von Mao Zedong übersetzt ins Deutsche und verzweifelt nach einem Verlag gesucht. Das sagt vieles.
Ja, also auf jeden Fall lohnend, sie wieder zu entdecken und wieder zu lesen. Und schön, dass Sie uns das möglich gemacht haben, Julia Frank. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Darf ich eine Kleinigkeit noch sagen?
Ja, natürlich.
Sie ist auch in Bezug auf den Rassismus, den sie auf gründliche Weise erforscht in ihrem Roman, eine moderne und kann man fast sagen eine Vorgängerin unserer heutigen Zeit, denn sie untersucht den Rassismus nicht nur bei den anderen, sondern insbesondere bei sich selbst, bei den weißen Juden zum Beispiel in China, in Shanghai, und denunziert diesen Rassismus aufs Schärfste, muss man sagen. Das finde ich auch sehr lehrreich und ein geradezu prophetisches Zeugnis.
Also ein historischer Text, der doch ganz gegenwärtig irgendwie ist, auf eine eigenwillige Weise.
Insbesondere in Bezug auf die vielen Migrationsströme, die wir heute in der Welt kennen und denen sie in gewisser Hinsicht vorangegangen ist.
Danke, Julia Frank, und ganz liebe Grüße nach Amsterdam. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Der Hirte und die Weberin von Clara Blum mit einem Nachwort von Julia Frank ist in der anderen Bibliothek erschienen.